Meine Damen und Herren, möchte jemand erst noch etwas nachtragen, ergänzen, einwenden von der letzten Woche? Wir hatten ja begonnen mit Thomas und mit seinem Gottesbegriff und seiner Auffassung von Dorothea, bitte. Oder? Das war kein Meldezeichen von Ihnen. Achso, gut. Mhm. Sonst, wenn das nicht ist, dann mache ich ja eben einfach weiter. Nicht? Ich war ja bei dem Punkt, das eine war die Sache, dass Gott das Sein ist und nicht ein Seiendes. Das zweite war die Frage, dass er sich herausstellt und sagt, was das Höchste, was wir von Gott wissen können, ist, dass wir ihn nicht erkennen, also die Unerkennbarkeit Gottes. Und da möchte ich mich dem Kollegen anschließen, Heu, der seinerzeit ja auch bei Berana promoviert worden ist, der sagt, besser redet man von der göttlichen Unerkennbarkeit statt von der Unerkennbarkeit Gottes, weil es eben eine Eigenschaft Gottes selber ist, schon nochmal seine Geheimnishaftigkeit. Ich finde es nicht gut, es Erkennbarkeit zu nennen, sondern ich meine, es müsste Begreiflichkeit heißen. Also müsste einen deutlichen Unterschied machen zwischen Erkennen und Verstehen so als solchen und Begreifen. Begreifen heißt, etwas so verstehen nach das, wie und warum, wie überhaupt jemand verstanden werden kann. Und dass wir uns selber nicht begreifen können, den Partner selber nicht begreifen können, Gott nicht begreifen können, das ist dann kein Problem. Aber man sollte nicht sagen, dass man es nicht erkennen kann. Ich kann doch einen Menschen als unbegreiflich erkennen. Und der Sinn für die Unbegreiflichkeit kann wachsen. So wie also man das erlebt also gegenüber Gott bei den Heiligen, dass je näher man Gott kommt, man desto deutlicher seine Unnahbarkeit erkennt. Und zuerst denkt man, das hat was mit Entfernung zu tun. Merkt man, hat gar nichts mit Entfernung zu tun, sondern je näher man kommt, desto unnahbarer wird er. Das ist einmal ein anderer Gedanke. Dasselbe meine ich, ergibt sich in der Beziehung. Ich tue mich heute auch schwerer, also meine Frau zu beschreiben, als wie ich sie kennengelernt habe und zum ersten Mal mit meiner Mutter darüber geredet habe. Das hat man also ganz anders verstanden, nicht, was da so alles mit dazugehört. Also diese eigentliche Unbegreiflichkeit geht erst dann auf. Nicht? Also deswegen meine ich, müsste man unbedingt diesen Unterschied machen. Das reichte bis dorthin, eins der schönen Bücher von Père de Lubac hat geheißen, Auf den Wegen Gottes. Und die Neuübersetzung der dritten Auflage, nämlich, wo er nochmal sehr viel Texte dazu getan hat oder so etwas, die ist dann erschienen im Johannesverlag und da ist ständig von der Unerkennbarkeit die Rede statt der Incompréhensibilité, was eben was anderes ist. Das hieß früher in der sich sonst fehlerbehafteten ersten Übersetzung, die ein Lektor in schwerer Nachtarbeit dabei Herder gemacht hat, so für sich, hieß es deutlich, unbegreiflich und heißt jetzt überall unerkennbar. Und ich kann doch nicht ein unerkennbares X anbeten und sagen, das wäre Gott. Dass Gott unbegreiflich ist, das versteht man sofort, weil, wie gesagt, wir selber uns schon unbegreiflich sind. Das ist kein Problem. Aber man sollte diesen Unterschied machen, der dort hinein gehört. Bei Thomas heißt das an einer Stelle so, dass er sagt, wenn man sagt, Gott ist, dann müssen wir wissen, dass wir das Sein Gottes nicht erkennen können, sondern wir wissen nur, dass der Satz wahr ist, Gott ist. Und das wissen wir aus seinen Wirkungen, fährt er fort. Also wir gucken die Schöpfung an und dann sehen wir, es muss Gott geben. Davon hat man ja geredet, wenn es überhaupt was gibt, muss es das Absolute geben. Und das, hatte ich gesagt, ist wieder nichts Besonderes, denn das gilt schon für die Fledermaus. Um diesen berühmten Aufsatz aus der zeitgenössischen Philosophie von Nagel da zu nennen. Nicht? Dass wir nicht wissen, wie das ist, eine Fledermaus zu sein. Das ist also nichts Besonderes. Genau wie mich immer ärgert, wenn die Leute sagen, die Sprache reicht nicht angesichts der Geheimnisse des Göttlichen oder so. Man muss wissen, was man von der Sprache verlangt. Da muss ich überhaupt gar keine mystischen Erfahrungen hernehmen, die angeblich unsäglich sind, wie der Rilke hat es dauernd im Unsäglichen, nicht? Wortreich. Was tut denn die Sprache? Nehmen Sie so eine ganz simple Sache wie eine Farbe. Beschreiben Sie mir mal braun oder beschreiben Sie mir mal grün. Was machen Sie denn, wenn Sie gefragt werden, grün? Dann sagen Sie olivgrün, grasgrün, jadegrün oder was weiß ich wie. Das heißt, Sie erinnern an Erfahrungen, von beschreiben nicht so viel. Sprache ist nicht zum Beschreiben da. Deswegen macht man auch heute Phantombilder und macht keine Personenbeschreibungen mehr. Sprache ist da zum Erinnern, Sprache ist da zum Evozieren, zum Heraufrufen. Sprache ist da, um Versprechen zu geben. Fragen, also ein Versprechen zu geben oder zu vergeben oder so etwas. Also die ganzen Formen des How to do things with words, die Wirkung in der Sprache, nicht in der Information, sondern in der Performation. Das leistet Sprache. Aber nicht beschreiben. Natürlich kann die nichts beschreiben. Sondern sie ruft herauf. Und mich ärgert das, weil ich die Sprache so liebe, wenn die so missbraucht wird. Wenn sich da also Liebespaare und Dichter beschweren über die Sprache. Sie sollen froh sein, dass es die gibt. Nicht? Und muss sie für die richtigen Stellen benutzen. Und hier auch. Also, sagt der Thomas, da kann man nichts sagen. Wir wissen, dass das wahr ist. Okay, wir können ihn nicht begreifen. Selbstverständlich nicht, weil wir eben das, worin wir daheim sind, nicht nochmal umgreifen können. Klar, das versteht sich. Aber man kann davon reden, man kann erinnern, man kann heraufrufen. Sprache hat was mit Magie zu tun. Nicht? Wenn Sie denken, wenn Sie so einen Satz lesen, einfach in einem Märchen oder in so einer Erzählung, dass da ein Drachen schnaubte und die Flammen schlugen ihn aus seinem Rachen und die Wolken, sofort sieht man das vor sich. Oder wenn einer bloß sagt, steht auf dem Berg und guckt runter und das silberne Band des Flusses schlängelte sich durch die grüne Ebene. Jeder sieht was. Dafür ist Sprache da, aber nicht zum Beschreiben. Und dann muss man auch gucken, was man mit ihr macht, wenn man also jetzt da als Theologe zu reden hat, dass das hingehört. Das wollte ich nochmal so in Erinnerung rufen, dass das also mit hineingehört und dass der eigentliche Theologe natürlich nach der Tradition erstmal Gott selber ist. Der Theologe ist Jesus Christus als die Wahrheit des Vaters. Da spricht sich Gott aus in ihm und die anderen versuchen das dann irgendwie nachzureden. So, und vor diesem Hintergrund wollte ich ja jetzt eigentlich reden über jetzt dieses Menschenbild bei Thomas, dass er sagt, der Mensch ist jetzt der auf dem Weg ist zu diesem Gott und der erstmal von Gott seiner Freundschaft gewürdigt wird. Das ist ja ein wichtiger neuer Einschnitt. Für die Antike ist die Freundschaft das höchste Gut, könnte man in gewisser Weise sagen, in einer bestimmten Richtung. So läuft es beim Aristoteles immer drauf zu und so haben die sich auch getröstet, dass sie keine Tyrannen waren. Natürlich ist man eigentlich gerne ein Tyrann, weil man dann eben befehlen kann und seine Macht durchsetzt, aber der Hauptpunkt ist, ein Tyrann hat keine Freunde. Ich kann nicht wissen, ob das wirklich Freunde sind, weil sie ihm zugleich nochmal also untertan sind. Und deswegen sind ja auch die meisten Tyrannen dann von ihren eigenen Garden umgebracht worden. Nicht? Das ist immer das Problem, weil es sich auf Bajonetten so schlecht sitzt. Nicht? Das geht also irgendwann schief, da. So eine Geschichte, die dann da eintritt. Damit haben die sich dann mal getröstet. Denen fehlt eigentlich diese Größe. Und zur Freundschaft, da sagt dann Aristoteles, Freundschaft gibt es nur unter guten Leuten. Weil Freundschaft eben Treue und Verlässlichkeit und all das voraussetzt. Es gibt natürlich Zweckbündnisse, die man auch so nennen kann. Es gibt reine Lustbündnisse. Aber wirkliche Freundschaft geht nur unter guten Leuten, unter tugendhaften Leuten. Punkt 1. Punkt 2. Freundschaft gibt es nur unter Menschen, die in gewissermaßen doch von gleich zu gleich sind. Bei allen Unterschieden, die es nochmal gibt. Also es gibt keine Freundschaft zwischen Freien und Sklaven. Und es gibt vor allen Dingen keine Freundschaft von Göttern und Menschen. Und sie einer anderen Ordnung angehören. Da ist keine wirkliche Gemeinsamkeit, kein Austausch möglich und gegeben. Und das hatte ich ja angesprochen, dass Thomas eben zu diesen Leuten gehört, zu dieser Schule um Albertus Magnus, die jetzt den Aristoteles wieder aufnehmen. Und er nimmt natürlich auch die Freundschaftslehre von ihm auf und korrigiert sie dorthin, dass er sagt, zwischen Gott und Mensch gibt es eben dank der Offenbarung Freundschaft. Beruft er sich natürlich auf die Texte in den Abschiedsreden, wo Jesus das ja extra sagt, ihr nennt mich Herr und Meister, aber ich nenne euch Freunde, denn die Knechte wissen nicht, was der Herr tut, aber ich habe euch alles gesagt und wir gehören zusammen und hinterher wird dann nochmal der Geist kommen und wird euch noch in die Sache einführen, die ihr jetzt noch nicht verstehen würdet. Das ist also ganz deutlich, hat er das, dieses biblische Fundament. Und das zeichnet er jetzt ein, in seine Sicht der Liebe Gottes zum Geschöpf, zum Geistgeschöpf, dass er sagt, hier gilt eben, dass es Freundschaftsliebe ist. Und zur Freundschaft gehört, dass ich ein gemeinsames Gut habe, in dem die Freundschaft besteht. Freundschaft besteht nicht einfach darin, dass A den B liebt und B den A liebt, sondern dass sie etwas Gemeinsames haben, in dem sie sich finden und treffen. Das ist der Punkt. Das sagt schon der Aristoteles so und zitiert dann so ein griechisches Sprichwort, Freundesgut, gemeinsam gut. Also dass das einfach hineingehört, dass man hier zusammengehört. Und so begründet er zum Beispiel dann auch die Feindesliebe oder die Liebe zu den Sündern oder die Liebe zu unserem Körper, zu unserem Leib, weil er sagt, das gemeinsame Gut ist die Berufung zur Gottesschau. Das ist das Bonum Commune, was hier da ist, die Basis, in der die Freundschaft aufgebaut werden kann.
Ist das nicht ein Gedanke, der schon mal Viktor von
Richard von St. Victor.
Richard von St. Victor, genau. Da kam auch dieser Gedanke auch schon drin vor. Dass man eben zum Beispiel Freundschaft nur darum stehen kann, dass man immer auf den Gottesbezug hin Freundschaft stehen kann. Das heißt, ich kann ein Freund mit Gott zusammen mit einem anderen lieben oder Freund sein. Und mit dem Freund zusammen dann wieder auf Gott.
Genau so. Also den liebe ich natürlich sehr, den Richard von St. Victor, weil der eben so eine tolle Trinitätslehre gemacht hat. Und Trinität ist so mein Lebensthema. Von meiner Dissertation an da über die Trinitätslehre Hegels war das für mich von Anfang an ein Thema, das musste ich durchklären. Auch als ich mich dann verliebte und verlobte, musste ich das erstmal philosophisch klären, wie kann ich Gott und meine Frau lieben. Und da hat mir nicht gereicht, was dann der Rana anbietet, dass er sagt, die Liebe zum Nächsten ist so die kategoriale Gestaltung der transzendentalen Gottesliebe und die Gottesliebe ist die transzendentale Tiefe der Nächstenliebe. Dann heißt das so, ich gucke den anderen an und er denkt, er wäre angeguckt, dabei gucke ich dann nur durch, wo der liebe Gott durchlinst. Das kann ja nur nicht sein, nicht? Also muss man das irgendwie anders probieren an so einem Punkt, nicht? Und das war ja tatsächlich eine Schwachstelle bei Rana, das haben Lehmann und ich ihm wiederholt gesagt, er müsste eigentlich mal auf die Anfragen von Balthasar reagieren hinsichtlich seiner Bücher, dass er da ein vernünftiges Verhältnis von Gottes und Nächstenliebe findet. Aber das war nicht der Fall. Und der Richard von St. Victor ist es, jetzt, der Thomas sagt nun, der Richard von St. Victor meint, er könne mit der Vernunft zur Trinität kommen und das geht nicht und deswegen hat er den Richard abgewiesen. Und deswegen kommt der Richard zunächst mal nicht vor, sondern geht nur in einem ganz schmalen Rinnsal der Franziskaner-Theologie weiter. Natürlich bei Bonaventura, Duns Scotus und weiter. Und ist erst im 20. Jahrhundert wieder richtig entdeckt worden. Balthasar hat dann auch dieses Buch über die Trinität, das Sie da genannt haben, ja, auch ins Deutsche übersetzt, sodass jeder das nachlesen kann in seinem Verlag. Also Richard von St. Victor, die Trinität heißt das. Die Trinitate. Und das Besondere vom Richard ist, dass er eine Trinitätslehre macht, nicht wie Augustinus, dass er sagt, drei Kräfte in uns oder so, sondern zur Liebe gehören drei, sagt er. Denn wenn zwei sich lieben, dann geht die Liebe des einen auf den anderen und des anderen auf den einen, aber es ist kein wahres Eins der Liebe. Wahres Eins der Liebe, sagt er, ist erst gegeben, wenn die Liebe zweier zum Dritten zusammenschlägt in einen Brand, in unum conflatur. Das ist sein Ansatz. Und Rana hatte da seine Schwierigkeiten, weil er sagte, ich kann doch in Gott eigentlich nicht ein Du haben, das Du kommt doch erst vom Menschgewordenen gegenüber dem Vater und das stimmt nicht, behaupte ich. Das ist also ein Punkt, wo ich meine, das müsste man da Rana korrigieren und da eher in der Weise von Balthasar denken. Und der große Theologe, der darüber so ein dickes Buch geschrieben hat unter mehrfachen Auflagen, ist Gräshake. Sondern das ist einer unserer großen Theologen, einer von den wenigen, die nicht Bischöfe geworden sind. Nicht? Der also dieses Buch geschrieben hat über die Trinität. Es gibt auch eine kleine Volksausgabe davon, die heißt so Glaube an den dreieinigen Gott, wo er das durchführt. Und der zitiert von Thomas, wir sind wieder bei Thomas, zitiert er, dass Thomas an einer Stelle schreibt, ohne die Trinität kann ich die Schöpfung nicht richtig denken. Das ist doch allerhand, den Satz hat er schon stehen. Warum kann man die Schöpfung nicht richtig denken ohne Trinität? Das merkt man bei den Juden und das merkt man auch bei, also einige Predigten habe ich in meinem langen Leben auch gehört in der Weise, dass der Prediger dann tatsächlich sagte, ja Gott war da so einsam und alleine und um ein Gegenüber zu haben, das er lieben kann, schafft er uns. Das geht natürlich überhaupt nicht, denn Gott sind eben drei. Was wäre das für ein Gott, der uns nötig hätte und ausgerechnet noch uns? Man fragt sich so schon, dass er uns liebt und zweifelt an seinem Geschmack. Nicht? Aber dass er deswegen noch gerade nötig sein müsste, das geht ja nun wirklich nicht. Außerdem, wo bleibt unsere Freiheit, wenn unser Dasein Gott von seiner Einsamkeit also abgezwungen worden wäre? Personenwürde gibt es doch nicht, wenn man nötig ist. Das kann man bei Kollegen lesen. Dass sie sagen, das ist die Würde des Menschen, dass Gott ihn braucht. Ich habe darauf immer gesagt, meine Studenten, die Griechen brauchten ihre Sklaven. Und nannten sie doch Andropodon, das Mannsfüßige. Also Personenbegegnung hat nichts mit Bedürfnissen zu tun. Wir Menschen bedürfen einander, das ist wahr. Aber was ist eine menschliche Beziehung, die bloß vom Bedürfnis bestimmt wäre? Das ist doch unter der menschlichen Würde. So sehr wir einander brauchen, da geht es doch nicht drin auf. Also kann das auch Gott gegenüber dann nicht drin aufgehen. Und deswegen hat dann der Skotos die schönste Aussage gemacht, die ich kenne, über den Satz, warum hat Gott geschaffen? Sagt er, quia vult condiligentes, weil er Mitliebende will. Weil er selber in diesem Dreieck steht von Vater, Sohn und Geist. Vater und Sohn lieben den Geist, Sohn und Geist lieben den Vater. Auch da hört man bei den Theologen immer wieder, schon bei den Kirchenvätern, der Geist ist die Liebe zwischen Vater und Sohn. Da sind wir wieder bloß bei der Zweiheit. Und dann wird das Ganze noch gemalt ab Jahrtausend, verbotenerweise der Vater gemalt. Dann haben sie einen alten Mann, jungen Mann und Vogel. Und das soll der Heilige Geist sein. Ja, kein Wunder, dass der nicht vorkommt. Wo bleibt denn da die Würde seiner Majestät, wie das in der Präfation vom Dreifaltigkeitssonntag heißt? In Majestate Equalitas. Wo bleibt das? Also da ist eine Menge zu korrigieren. Einfach aufzunehmen an der Stelle. Nochmal wieder zurück, also der Thomas sagt also jetzt, ich muss also trinitarisch denken, damit die Schöpfung wirklich freigedacht werden kann. So, und dann weiß es der Thomas jetzt ja auch besser da oben im Himmel, denn das Erste Vatikanum hat inzwischen stattgefunden und das hat gesagt, man kann prinzipiell wenigstens mit der Vernunft Gott als Schöpfer erkennen. Wenn ich also nun prinzipiell den Gott als Schöpfer erkennen kann und der Thomas sagt, ich kann die Schöpfung nicht richtig denken ohne Trinität, folgt daraus, ich kann auch die Trinität prinzipiell erkennen. Natürlich nur prinzipiell, wie keiner Gott erkannt hat und die Schöpfung aus nichts außerhalb der biblischen Tradition. Noch nicht mal der göttliche Platon ist so weit gekommen. Das muss man ganz nüchtern sagen. Das ist tatsächlich so wie Radio Erivan. Im Prinzip geht's. Aber konkret hat es niemand geschafft. Und deswegen sagt zum Beispiel jemand wie Spähmann, er versteht nicht, dass die Neuscholastik immer so in der Gotteslehre davon redet, ein Gott mit einer Person, wo das darauf hinausläuft, eine Person kann es überhaupt nicht geben, weil Person ein Relationsbegriff ist. Person zeigt sich, indem sie eine andere Person anerkennt, indem sie Versprechen gibt, indem sie vergibt, indem sie eine andere Person liebt. Und sich lieben lässt und sich beurteilen lässt, sich dem Urteil des anderen unterwirft. Das heißt Person. Person ist ein Relationsbegriff. Eine Person kann es gar nicht geben. Dann muss ich sowas ergänzen, so wie Israel das tut und sagt, ja, wir sind eben, Gott schafft uns, damit er einen Sohn hat, nicht? Sag mal, nee, so nicht. Sondern den Sohn hat er. Und wir anderen treten dann in Christus als seine Brüder und Schwestern, werden wir mit hineingerufen über unsere geschöpfliche Situation hinaus in dieses innergöttliche Leben. Und das nennt man dann heiligmachende Gnade. Das kriegen wir durch die Taufe, ne? Dass das wieder gegeben ist. Und deswegen muss man in dem Punkt dann also den Thomas da korrigieren und sagen, nein, der Richard macht schon richtig. Natürlich ist beim Richard das Problem, dass das ausarten kann in einen Drei-Götter-Glauben. Das ist die Gefahr. Die Sorge hatte Rana. Und da sagt er, will er lieber ein bisschen der Heretiker mehr in der Nähe sein von den Leuten, die Modalisten sind. Die sagen, es gibt also so drei Ansichten Gottes, aber keine wirklichen drei Personen, als eher Tritheist wird. Und jeder balanciert sich dann so irgendwie so ein bisschen aus, nicht? Nach dem einen, nach der anderen Seite. Also Thomas setzt dort ein, was ich auch ein bisschen bemängeln will, aber erstmal will ich ihn überhaupt zu Worte kommen lassen, dass er eben sagt, Gott ist also der, der mit uns Freundschaft macht. Und einer der frühen Aufsätze von Rana, ganz wichtiger Aufsatz, heißt Theos im Neuen Testament. Und da hat er im Einzelnen nachgewiesen, dass eigentlich alle Stellen im Neuen Testament, man kann 3, 4 ausnehmen, die könnte man auch anders lesen, aber alle anderen Stellen meinen den Vater, wenn man das anschaut. Wenn die Leute einfach so Gott sagen, meinen sie eben doch den Vater, diese Person ohne Ursprung, der alles gibt, alles an den Sohn gibt und der Sohn gibt alles an den Geist weiter und der Geist gibt sein Empfangen. Das ist so die Person des Empfangens in Gott. Ich habe mal einen Artikel geschrieben und im Titel, er ist das Ohr in Gott. Denn es kommt darauf an, dass die Worte irgendwo empfangen werden können. Was nützt ein Wort, das ich sage und es fällt einfach runter und liegt da traurig am Boden? Nicht? Das geht ja nicht. Sondern es muss ja gehört und aufgenommen werden. Und deswegen ist er auch in uns die Person, die uns das Empfangen schenkt. Zu höchsten in Maria. Denn das ist ja das Problem. Wie kann Gottes Wort bei einem Menschen landen? Aber in uns allen ist er der, der uns erkräftigt dazu, dass wir das Wort Gottes in das Fleisch unseres Lebens verwandeln. Unsere Taten, Gedanken, Worte und Werke. Nicht? Dass das hingehört. Dafür ist der Geist da. Und deswegen ist das auch nicht, wie bei der Uta Ranke-Heinemann zu lesen, ein Spermaersatz. Völliger Wahnsinn. Nicht? Auch bei Drewemann liest man sowas von ägyptischen Vogelhochzeiten. Sondern es ist die Erkräftigung zum Empfangen. Der Geist ist nicht der Vater, quasi Vater Jesu Christi. Nicht? Sondern es ist die Kraft, das Wort Gottes zu empfangen. In einzigartiger Weise Maria und auf andere Weise bei uns. So, Klammer zu mit der Theologie, wieder zurück zum Thomas, nicht? Der also jetzt sagt so, der Mensch ist jetzt also dieser Freundschaft Gottes gewürdigt und ist von dort her, sieht er sein Ziel in Gott. Er knüpft da wieder eben gerade hier bei Aristoteles an. Aristoteles sagt, die Wesen sind unterwegs zu ihrer Vollendung. Die Grundbestimmung im griechischen Denken hinsichtlich des Menschen ist der Eros. Das hängt in meinen Augen damit zusammen, dass die von Schöpfung nichts wissen. Wenn ich nämlich von Schöpfung weiß und weiß, dass Gott nicht schaffen musste, dann ist Schöpfung das Ereignis der Freigebigkeit. Und zwar, um es ganz deutlich zu sagen, mit uns Skotos, der freiesten Freigebigkeit. Warum sage ich das noch dazu? Weil wir eine religiöse Philosophie haben und kennen, nämlich die von Plotin, die ganz dicht dran am Schöpfungsgedanken liegt, aber gerade deswegen verführerisch daneben. Das war schon schwierig für die Diskussion um die Trinität in den Anfangsjahrhunderten der Kirche und ist besonders hier nochmal schwierig, weil er sagt, die Sprüche haben Sie alle schon gehört, denke ich. Das heißt dann bonum diffusivum sui, das Gute will sich ausbreiten. Das Bild ist die Quelle, die fließen will. Das Bild ist das Licht, das sich ausbreitet. Die Antike wusste nicht, dass bei Licht auch Energie verbraucht wird. Aber sie haben natürlich beobachtet, was man einfach so beobachten kann, dass das Licht da im Quadrat der Entfernung abnimmt nach bestimmten Gesetzen. Sodass also ein Licht immer eine Lichtkugel bildet. Und diese Lichtkugel wird immer blasser und weniger bis zum Rand. Und der eigentliche Rand dieser Kugel, das ist für Plotin zugleich die Materie und das Böse. So bringt er das Böse unter. Also das Licht kann gar nicht anders als leuchten, breitet sich aus, wird in der Entfernung immer weniger. Und die Kontur dieser Lichtkugel, das ist das, die Materie und zugleich das Böse. So bringt er das unter und sagt, deswegen ist das Ganze in Ordnung und gehört so zusammen. Aber das ist ein Notwendigkeitsgeschehen. Und deswegen kann ich das so sehr, die Kirchenväter auch diese Bilder benutzen und diese Sprachmuster benutzen, muss ich ausdrücklich und scharf dazu sagen, und keiner hat das so scharf und ausdrücklich getan, wie im Dun Scotus, dazu gesagt, liberalissima liberalitate, freieste Freigebigkeit. Gott wäre kein bisschen weniger Gott und anbetungswürdig und liebenswürdig, wenn er nicht geschaffen hätte. Ganz zu schweigen davon, dass er uns nicht schaffen muss. Denn wenn der Leibniz meint, das wäre die beste aller möglichen Welten, dann frage ich mich, was er sich gedacht hat. Das heißt, da kann man ja nachgucken, was er sich gedacht hat. Denn eigentlich gilt nämlich, dass es die beste Welt gar nicht geben kann, so wie es die größte Zahl nicht gibt. Denn zu jeder Zahl n gibt es immer noch n plus 1. Es gibt die größte Zahl einfach nicht. Und deswegen gibt es auch die größte Welt nicht. Das sagt doch Thomas sehr richtig. Sagt er, die beste Welt kann es gar nicht geben. Weil ich zu jeder Welt mir denken kann, da können die Weisen noch weiser, die Heiligen noch heiliger, die Liebenden noch liebender sein. Oder es könnte nur einfach doppelt so viele Heilige geben. Und dann ist die Welt schon besser. Also es ist ein Unfug. Es gibt die beste Welt nicht. Leibniz nennt die beste Welt deswegen, weil er sagt, das ist das beste Verhältnis von Aufwand und Ertrag. Aber das ist keine Sache, die Gott interessiert. Wir müssen sparen. Aber die Natur spart nicht. Wie streut die im Frühjahr da ihre Samen in die Gegend? Wir müssen sparen. Und dann ist natürlich eine Überlegung, wenn ich mit geringerem Aufwand mehr erreiche, kann ich sagen, das ist toll. Das mag ja für Leibniz toll sein, aber Gott ist das Schnurz und Schnuppe. Der muss nicht sparen. Und schon gar nicht spart er bei der Gnade, was die Leute immer denken. Die meinen immer, Gnade hieß, es kriegen nur wenige. Nein, Gnade heißt, es gibt es umsonst. Sonst gar nichts. Nicht, dass man das wirklich mitsieht. Also, die Welt kann immer besser sein, als sie ist. Und bessere als uns, wollen wir doch zugeben, gibt es doch allemal. Und ich meine, das sei das Muster der Liebe. Dass man nicht ständig guckt, ob da noch was Besseres kommt. Das ist ja heute so die Einstellung, nicht? Darum prüfe ewig, wer sich bindet, ob sich nicht noch was Besseres findet. Und dann geht das so, wie es heute geht, nicht? Dann heiraten die Leute auf dem Totenbett. Also bald sind wir so weit, nicht? Wenn überhaupt noch. Also das kann es doch nicht sein. Sondern man antwortet auf ein Gutes, unabhängig davon, ob es noch Besseres gibt. Und so will er uns, obwohl er sich besser denken kann. Sollte man doch ernst nehmen. Deswegen sagt der Thomas, Gott hat es aufs Beste geschaffen, aber er hat nicht die beste Welt geschaffen. Das ist ein Unterschied, nicht? Ob ich das als Adverb setze oder ob ich es ins Objekt stecke. Deswegen bleibt natürlich das Problem bestehen, woher das Leid in der Welt oder so. Wir immer wieder darüber reden müssen. Völlig klar, das ist der Fels des Atheismus, wie Büchner gesagt hat. Aber Thomas macht da diese klare Unterscheidung, aufs Beste geschaffen, aber nicht die beste Welt, die es gar nicht geben kann. Ich meine, das sei auch einleuchtend. Sonst, Sie rühren sich ja bitte. Wir haben ja gedacht, Vorlesung mit Einsprachmöglichkeiten, ne? Dass das wirklich dort hingehört. Und jetzt also sagt er, der Mensch ist also gerufen, wieder zum Aristoteles zurück. Der Aristoteles sagt, der Mensch ist unterwegs zum Glück. Oder wie man dann genauer gesagt hat, zur Glücklichkeit oder Glückseligkeit, weil Glück ist dann so der einzelne glückliche Moment oder das Geschehen, während Glückseligkeit so ein Wort wäre für das Ganze, das dabei rausbringt. Jede Glückserfahrung, sagt dann Ricoeur, öffnet ein Fenster auf die Glückseligkeit. Bestätigt das so. Der Mensch ist unterwegs nach dieser Glückseligkeit, das heißt, dass er vollkommen eben der wird, der er eigentlich werden soll, so könnte man das so ausdrücken. Soll, sagt er nicht, weil das kennen die Griechen nicht, sondern er sagt, werden will. Sie kriegen bei Aristoteles keine Antwort darauf, was das Gute ist, auch wenn Sie es dreimal lesen. Der Sache nach kommt eigentlich heraus, gut ist das, was ein guter Mensch tut. Was ist ein guter Mensch, der aus einem richtigen guten Stall kommt? Das ist eine Adelsethik, die noch dieselbe ist bei Nietzsche hinterher. Das ist so Abendland, die dort drin steckt. In der Bibel heißt das so, der gute Baum bringt gute Früchte. Nicht? Also das ist gegeben und da muss es entsprechend entfaltet werden. Und diese Entfaltung der menschlichen Fähigkeiten, das heißt dann eben Arete. Tauglichkeit bei einer Säge, bei einem Messer und bei den Menschen, bei allem und jedem. Im Lateinischen heißt das anders. Arete gehört zu Aristos, das Beste oder so, in diese Sprache hinein, dass es also gut ist, tauglich ist. Die Lateiner haben den Namen einer der Grundtugenden dafür genommen, nämlich Virtus. Das ist im Griechischen Andreia, gibt es im Deutschen auch Mannhaftigkeit. Das ist der Name für die Tapferkeit oder den Starkmut. Wir werden über die Tugenden noch eigens reden, wenn wir auf Piper kommen. Deswegen lasse ich das jetzt weg, da will ich einfach so eine Tugendlehre dann etwas vorführen. Also diese Tugend der Brustseele, die Tapferkeit, die Mannhaftigkeit, das ist im Lateinischen der Name für die Tauglichkeiten überhaupt, Virtus. Deswegen, wenn man da eine Frau gelobt hat, dann hat man gesagt, das ist ja der reinste Mann, nicht? So war das also damals. Inzwischen sind wir so auf dem Weg, also einen tauglichen Mann als weiblich zu bezeichnen, nicht? Deswegen beherrschen die auch die Kindergärten und die Schulen. Und die armen Buben müssen sehen, wo sie bleiben, wenn die sich mal prügeln wollen. Heißt, nein, setzt euch hin und redet miteinander. Als ob das alles Mädchen wären. Aber das ist ein Thema für sich. Nicht, dass man mal guckt, wie sieht das eigentlich aus. Also, dass man hier sagt, also Virtus, Tauglichkeit. Und diese Tauglichkeiten, die laufen darauf zu, also ein weniger wertvoller Mensch, dem geht es um die Sinnlichkeit, dem wirklich wertvollen Menschen geht es darum, sich selber Gutes zu tun, im eigentlichen Guten, dass er also möglichst tauglich wird in diesem Zusammenklang. Und die Grundtugend ist die Gerechtigkeit. Da wird sogar dieser trockene Knochen Aristoteles ganz poetisch und sagt, die Gerechtigkeit ist so schön wie nicht der Morgenstern und nicht der Abendstern. Wir wissen nicht, was für einen Dichter er da zitiert. Wenn Sie die Kommentare gucken, ich habe die Stellen alle nachgeguckt, die stimmen alle nicht. Ich weiß nicht, was die Leute sich denken, die da Kommentare schreiben. Das klingt so ein bisschen ähnlich und so ein bisschen dran oder so, aber überhaupt nicht richtig. Irgendein Dichter, Epiker, hat da irgendwo mal so eine Zeile gesagt und die taucht dort auf, weil das ja tatsächlich sehr unwahrscheinlich ist, dass der Mensch, der egozentrisch ist, wir sind ja Seelenwesen, wir haben eine Seele und Seele heißt, ich spüre meinen Schmerz, meine Lust, meinen Hunger, meinen Durst, meine Müdigkeit und nicht den von anderen Leuten. Und deswegen hat man immer gesagt, Liebe kann man auch beschreiben als den Prozess, in dem man den anderen für so wirklich hält wie sich selbst. Auch damit ist man eigentlich das Leben lang beschäftigt, dass man das wirklich glaubt, dass der andere auch so wirklich ist wie man selbst. Mit seinen Sehnsüchten, seinen Wünschen, seinen Verletzbarkeiten und all dem oder so. Nicht? Dass das hier mit hineingehört und dass ein Mensch dann von sich so weit kommt zu sagen, ich ziehe mich nicht vor, bloß weil es zufällig ich bin und das Hemd mir näher ist als der Rock, sondern hier gleichwertig behandelnd, da kommt sogar der Aristoteles dazu und sagt dann, das ist überhaupt ein Wunder, wie eben nicht der Morgen- und der Abendstern. Damals wusste man ja nicht, dass das derselbe Stern ist. Nicht? Also, dass das da mit hineingehört, in der Form. Und das übernimmt er auch und sagt, also der Mensch ist zu diesem Weg unterwegs und darum kann man bei Aristoteles dann lesen, das können Sie nachlesen, hier im Haus bei Pater Ricken, bei Friedo Ricken in seinem Buch Warum gut sein soll, nicht? Oder warum moralisch sein soll, wie das heißt, nicht? Wo er dann den Kant dar und den Aristoteles. Der Kant sagt, ich habe aus Pflicht zu handeln, aus Selbstachtung, wenn man immer noch mal fragen muss, wo nehme ich jetzt das Motiv her? Nicht? Er sagt, ich muss es tun aus Pflicht, das ist wahr, und ich muss die Pflicht tun, weil es die Pflicht ist, aber warum tue ich es? Und sagt Kant, ich tue es aus Selbstachtung. Aristoteles sagt, ich tue es, weil ich mich liebe. Und sagt, deswegen ist die Selbstliebe die Basis aller anderen Formen von Liebe. Ich muss also einen Unterschied machen zwischen Selbstliebe und Eigenliebe. Es gibt also die Eigenliebe, wo ich mich in unguter Weise ins Zentrum stelle oder so, aber dann schade ich mir auf, weil das nicht eigentlich meine tiefsten Wollungen sind, sondern eigentlich will ich also wirklich, dass ich gut werde und so. Und dann sagt er, aus der richtigen Liebe zu mir handle ich. Und das übernimmt in dieser Form eben auch diese ganze Tradition bis zu Pieper hin. Und ich bin da etwas dagegen, aber da werden wir noch darauf zu sprechen kommen. Der Grundgedanke also ist bei diesen Leuten, dass der Mensch unweigerlich zum Glück unterwegs ist. Er kann gar nicht anders als glücklich werden wollen. Man kann sich nur darüber streiten, über den Weg zum Glück. Oder man kann sich dann darüber streiten, wenn man Glück beschreibt als das, ich habe, was ich will, wenn ich dann mich nicht über meine partikulären Wollungen täusche, sondern wirklich dort ankomme, was ich eigentlich will, das griechische Ethik, was willst du eigentlich? Frag dich, besinne dich und will das, was du eigentlich willst und nicht, was du meinst, dass du willst. Von den Leidenschaften her oder der Angst oder woher auch immer, sondern was willst du eigentlich? Dann, sagt er, will ich eben dieses Ich selbst sein und das ist dann das eigentliche Glück. Während Thomas das natürlich weiterführt und sagt, nein, das eigentliche Glück ist nicht, dass ich vollkommen bin, da korrigiert er und tauft er den Aristoteles natürlich, sondern sagt, das Glück ist, Gott zu begegnen. Die Visio Beatifica. Das ist das Schauen Gottes. Das ist wieder ein typisch griechischer Gedanke mit dem Schauen, nicht? Weil für die Griechen Schauen die höchste Form ist. Wenn die über das Glück reden und über die höchste Praxis, dann ist das Bild für die Griechen immer das Sehen und das Schauen. Das hat Selbstzweck, bitte.
Das ist aber nicht so gemeint, Schauen von Angesicht zu Angesicht, sondern Erfahren in der Welt, Erfahren.
Ja, Welt erfahren, aber in erster Linie schon unter den Augen. Also ich zitiere ja so gern dieses Wort, was im Staat der Sokrates sagt. Der sagt, wir haben die Augen, um die Sterne zu sehen. Also es ist schon das gemeint. Und ein Ausdruck, den ich sehr liebe, dann bei Augustinus, also diesem christlichen Platoniker, der sagt, Bonum est videntem videre, einen Sehenden sehen. Also einem Blick begegnen. Das sei das eigentliche Glück. Und das ist auch meine Behauptung. Wir haben die Augen, um einem Blick zu begegnen, um sich angeblickt erfahren zu können. Wir haben nicht die Augen für die Sterne, sondern wir haben die Augen, um einem Blick zu begegnen. Dass das eigentlich gewollt wird. Deswegen ist das so ein Grundwort zum Beispiel für die Liebe bei, jetzt ist der Name wieder weg, fällt mir ja gleich schon wieder ein, der Ineinanderblick. Der Liebe, der dorthin gehört. Das ist eigentlich, das ist das, was gemeint ist. Eines unserer schönsten Liebesgedichte von Mörike fängt so an. Wenn ich von deinem Anschauen tief gestillt, geht das los, nicht? Mich an deinem heiligen Wert vergnüge, jetzt dann meint er so. Also so eines unserer großen Gedichte auch noch einmal. Das Schauen, das Sehen, und von dort her wird das übernommen und taucht eben auf dann als Visio Beatifica. Der Streit läuft dann nur unter den Intellektualisten, zu denen der Thomas gehört, und den Franziskanern, die von der Liebe ansetzen, was macht es nun wirklich aus? Natürlich sind die sich einig, die Liebe ist das eigentlich Erlösende und Befreiende. Die Liebe, die ihre Erfüllung erreicht. Aber jetzt, worin besteht die Erfüllung? Und dann sagt der Thomas, ja, die Liebe, die schaut eben im Schauen. Das ist auch ein Grundgedanke bei Simone Weil, sagt, es gibt zwei Weisen, das Verzehren und das Schauen. Und die werden in der Eucharistie eins, sonst sind sie auseinander. Und im indischen Denken spielt das eine ziemliche Rolle, auch in mystischen Traditionen. Wird also geschaut oder wird verzehrt? Nicht? Wobei beim Verzehren verschwindet, außer bei der Eucharistie, denn da wird ja nicht die Nahrung in uns verwandelt, sondern wir werden in diese Nahrung verwandelt. Nicht? Das ist dann eine andere Situation, deswegen nimmt ihr das nochmal zusammen. Bitte. Eben, also die persönliche ist genau die, dass der Mensch hier eben in dieser Erfüllung der Freundschaft mit Gott, das Wort ist vorhin schon gefallen, von Angesicht zu Angesicht kommt. Was das näher heißt und wie das aussieht, ist die andere Frage, das muss man dann eben gucken. Ich meine eben, das ist die Begegnung genau mit Jesus Christus und der ist das Angesicht Gottes. Deswegen finde ich, das ist eine der vielen Schlampereien in der zum Teil eben wirklich unerträglichen Einheitsübersetzung, dass da immer drin steht, dass Jesus, Kolosserbrief, das Ebenbild des unsichtbaren Vaters ist. Kann sich einer von Ihnen da was darunter vorstellen, unter einem Ebenbild von etwas Unsichtbarem? Nein, aber sitzen die Typen da in Trier zusammen in Kommissionen und bringen solche Texte hervor. Man wundert sich sehr. Also ich jedenfalls wundere mich sehr. Ne? Denn natürlich kann das nur heißen Bild des Unsichtbaren. Bild, das nennt der deutsche Idealismus Erscheinung. Versichtbarung von Unsichtbarem. Das ist doch was anderes. Versichtbarung von Unsichtbarem oder Abbild von Unsichtbarem. Spätestens nach der modernen Kunst muss man doch wissen, dass Bilder nicht Abbilder sein müssen, sondern Versichtbarungen von Unsichtbaren. Aber eben, wie gesagt, deswegen sage ich, läuft es eigentlich auf den Sohn hinaus. Der hat gesagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Der hat nicht gesagt, wer mich sieht, der weiß dann ungefähr, wie der Vater aussieht, sondern er hat gesagt, er hat ihn gesehen. Der Vater ist und bleibt unsichtbar. Und nur deswegen kann der Sohn sagen, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Das hätte er gar nicht sagen dürfen. In den Abschiedsreden. Nicht? Also, und er nimmt das jetzt auf, so in einem sagt, wir werden dann eben Gott sehen nach seinem Wesen. Und das schaffen natürlich nicht wir. Ich muss überhaupt noch einen Moment was einschieben, fällt mir ein, das, gut, dass mir es doch einfällt, ich habe mir im Zug fiel mir das nämlich ein, dass ich das vergessen habe. Wir denken immer erkennen als ein als eine zweistellige Sache. Ich erkenne das Objekt. So denken wir einfach so. Das stimmt aber nicht. Sie brauchen zum Erkennen noch das Licht, in dem Sie das Objekt erkennen. Wenn es dunkel ist, sehen Sie nichts. Und das wird natürlich bei Thomas reflektiert. Er sagt, für unser normales Sehen sind wir angewiesen auf das physische Licht. Sonst sehen wir nichts. Für unseren Glauben gibt es das Lumen Fidei. Sehen wir durch die Gnade ein inneres Licht, damit wir die Glaubensgegenstände überhaupt sehen können. Und im Himmel kriegen wir dann nochmal ein Licht, das Lumen Gloriae. Weil man ohne das Lumen Gloriae, das Licht der Herrlichkeit, Gott nicht sehen kann. Als der ist. Nicht? Also, es läutet ein. Nicht? Es muss einen Sehenden geben. Es muss etwas geben, was sichtbar ist. Und ich muss die Bedingungen der Sichtbarkeit haben. Das nennen die Licht. Und das vergessen wir oft, weil wir das so selbstverständlich hinnehmen. Das ist auch die Selbstlosigkeit des Lichtes. Wir sehen ja das Licht nicht. Sondern wir sehen Beleuchtetes und wir sehen Leuchtendes. Aber das Licht sehen sie nicht. Das Licht macht nur sichtbar. Und es ist ganz selbstlos und es zeigt nur, aber nicht sich. Und deswegen muss man ein bisschen meditativ leben und sich das zwischendurch mal klar machen und sagen, wem verdanke ich das eigentlich? Da habe ich meinen Studenten immer gesagt, wenn ihr im Kino seid, könnt ihr ruhig mal zwischendurch einen Stoßseufzer und ein Stoßgebet für den Filmvorführer da loslassen. Nicht bloß schreien, wenn der Film reißt. Manche Leute brauchen erst den Filmriss, damit denen einfällt, da gibt es einen Filmvorführer. Deswegen scheint es das Leid in der Welt zu geben. Nicht? Aber das könnte ja auch ohne gehen, wenn man da so dran denkt. Also, dass ich sage, es gibt also außer dem Sehen, das Sichtbare, noch dieses schenkende Licht, in dem die Dinge überhaupt gesehen werden können. Natürliches Licht, Licht der Vernunft, Licht des Glaubens, Licht der Glorie. Haben Sie also vier Lichtstufen, die dort hingehören. Und das breitet er noch ausführlich aus, nicht, dass das hingehört. Deswegen machen die machen ja auch so einen scharfen Unterschied zwischen Glauben und Schauen. Das ist ja ganz wesentlich für die mittelalterlichen Autoren, dass das da so hingehört. Hier sehen wir eben noch nicht, sondern hier glauben wir. Und Glauben heißt dann immer auf das Wort eines anderen hin etwas annehmen, ohne dass man es selber sieht. Nicht? Das gehört dort mit hin und dort wird es gesehen, sodass der Glaube sich dann aufhebt in die Schau. Das ist der Gedanke, der da drin liegt. Und diese Vervollkommnung, da wir ja nicht Einzelwesen sind, sondern Gemeinschaftswesen sind, betrifft das die Gemeinschaft, eben die Kirche als Ganze und die Gemeinschaft der Lebenden überhaupt und bezieht dann den ganzen Kosmos mit ein. Ohne dass die sich jetzt näher Gedanken gemacht haben, was das jetzt nun heißt für den neuen Himmel und die neue Erde und was das für die Tiere und die Pflanzen da bedeutet. Da ist natürlich schwer, was zu sagen. Und muss man noch sagen, haben sich so die romanischen Völker auch immer weniger darum gekümmert. Es wird ja umso tierlieber, je mehr man so in den Norden kommt. Nicht? Deswegen, wenn Sie so die Theodizeen angucken, beim C.S. Lewis haben Sie dann eine Theodizee, die übrigens ja Pieper übersetzt hat, nicht? Über den Schmerz. Der hat zwei Kapitel über die Frage der Tiere und das Leid. Das gibt es sonst in den Theodizeen nicht, dass das so aufgenommen wird. Nicht, dass er das mit hineinnimmt. Also insofern sagt er, darauf führt das hin. Der Einzelne muss also seinen Weg gehen und seinen Auftrag machen, aber nicht dadurch, dass er der wird, der er ist mit seinen Tugenden. Über die Tugenden werden wir ja noch reden. Vor allen Dingen gibt es ja außer den vier Kardinaltugenden, die menschliche Tugenden sind, die drei sogenannten göttlichen Tugenden, die theologalen Tugenden, Glaube, Hoffnung und Liebe, die werden überhaupt nicht von uns erworben, können gar nicht von uns erworben werden, sondern da benutzt man einen Ausdruck, den Paulus im Römerbrief benutzt, wo er davon spricht, dass die Liebe Gottes in unsere Herzen ausgegossen ist durch den Heiligen Geist. Deswegen heißen die eingegossenen Tugenden, die Virtutes Infuse. Wir müssen dann zwar mitwirken und da was dran tun, aber sie werden uns entscheidend geschenkt, eingegossen. Sind eigentlich die Tugenden Gottes selber. Das haben Sie zum Beispiel für die Tugend der Hoffnung, haben Sie das ganz ausdrücklich bei dem hinreisenden französischen Dichter und Schriftsteller, ich habe damals überlegt, ob ich da mal ein Bild drüber schreibe, Charles Péguy, der eben dann da die Mysterien der Hoffnung, Tod der Hoffnung oder so geschrieben hat, und wo er davon spricht, dass die Hoffnung natürlich Gottes Hoffnung auf uns ist. Und erst im zweiten Sinn wir auf ihn hoffen, nicht? Dass das da nochmal hineingehört. Dann kommen natürlich jetzt wieder die metaphysischen Theologen, sagen, wie kann Gott hoffen, der ist doch allwissend oder so ähnlich, nicht? Muss man sagen, ja, das Ganze ist eben alles etwas komplizierter und mit der Metaphysik allein kommt man da nicht aus, nicht? So ein Gott ist auch der ansprechbar ist, der überrascht werden kann. Denn wenn schon die Engel eine Morgenerkenntnis haben, sagt Augustinus, und das übernimmt dann zum Beispiel Rilke in den Elegien, die morgenrötlichen Grate der Schöpfung, nicht? Also wenn schon die Engel eine Morgenerkenntnis haben, statt wir alle eine Abenderkenntnis, nichts Neues unter der Sonne und die Brille immer voller Staub. Nein, Morgenerkenntnis, so wie in der Kunst, Morgenerkenntnis. Soll ausgerechnet Gott keine Morgenerkenntnis haben? Bloß die Engel? Na, geht gar nicht. Sondern das muss da genauso da sein, wie immer man das dann denkt, aber das ist ein Thema nur für sich. Jetzt sehe ich, außerdem machen wir eine Pause, Viertelstunde Pause. Ach so, Glaube, Hoffnung, Liebe sind die drei göttlichen Tugenden. Die anderen sind Klugheit, Gerechtigkeit, Tapferkeit und Zucht und Maß, um die Pieperschen Namen zu nennen. Das sind die sogenannten Kardinaltugenden. Von Cardo die Angel, wenn der das schwingt. Nicht? Der Ausdruck kommt von Ambrosius. Also Klugheit, Gerechtigkeit, Tapferkeit und Zucht und Maß, Mäßigung. Nicht? Über die werden wir dann ausführlich reden. Aber jetzt haben wir erstmal Pause bis Viertel nach. Vielen Dank.